zur selben Stunde sollte die gläubige Gliedschaft Jesu Christi in Erinnerung an Golgatha immer wieder erfasst ist mit Schauen und gleichzeitig auch in Dankbarkeit für das Wunder der Erlösung unseres Herrn. Zur selben Zeit, wo in dieser Stunde und Nacht nach der Überlieferung, die wahrhaftig ist, der Herr den Jüngern aus Israel, aus Juda, das Brot gebrochen und den Kelch kredenzt hat, den Abendmahl Geist geschenkt und geschiftet hat. Wir haben heute Nachmittag gesehen, alle 4 Jahre ereignet sich das, dieses Zusammentreffen, diese Koinzidenz der Zeit zwischen dem Sederabend, dem Passahabend und dem Karfreitag. Wir haben gesagt, dass wir morgen werden unter anderem sprechen von den Makkabäern. Da kann man sagen, was hat das mit Jesus Christus und dem Abend des Karfreitags und des Passafestes zu tun, sehr viel. Es heißt einmal Judas Makkabäus. Er ist ein Jude, ein Fürst geworden. Es ist die Keimzelle, eine Vorschattung auf ein jüdisches Königtum, das dann freilich nachher in üblicher Weise in das herodianische Judentum hinübergewandelt hat, aber immerhin Judas. Und da denken wir daran, das scheint mir nun wichtig, wir haben in diesen Stunden und Tagen, wenn auch der Staat Israel heißt, zunächst geistlicherweise, auch vom Standpunkt der Gemeinde her, zunächst mit den Juden zu tun, mit Juda. Wie oft lesen wir, und gerade auch im Hinblick jetzt auf diese Abendstunde, es war aber nahe, das Fest der süßen Brote, das Fest der Juden herangekommen. Immer heißt immer, das Fest der Juden. Es war das Labüttenfest der Juden. Es war der Sabbat der Juden herangekommen, nicht von Israel. Der Herr am Kreuz hat die Inschrift bekommen, König der Juden und nicht König Israels. Der Herr hat den Feigenbaum Juda zeitlich verflucht und nicht gesamt Israel. Denn genau wie der Feigenbaum rein botanisch weit überragt die Spaliere der Weinberge, denn dort sind ja die Weinberge nicht Rebensickel wie bei uns, sondern wieso im Tessin, im Süden, das sind ja mehr Pergola-Bildungen, so hat auch der Königstamm Juda gesamt Israel der Weingarten überragt. Als der Königstamm und gleichzeitig derjenige, der auch verantwortlich geworden ist für das Heiligtum. Und es wird viel zu wenig beachtet. Das heißt schon im Psalm 114, wo es heißt, als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob ausweg vom fremden Volk, das ist ja geschehen, ist der Passanacht auch gewesen, da war Juda sein Heiligtum, gesamt Israel seine Herrschaft. Da sehen wir Juda, die Juden, nicht nur der Königsstamm, sondern auch Träger und verantwortlich für das Heiligtum. Und das ist das Gesetz Gottes, dieses sogenannte theokratische Prinzip, wo Gottes Herrschaft und Gottes Heiligkeit miteinander verbunden sind, wo alle Kluft, alle Spannung zwischen heilig und profan nicht mehr existieren. Dieses theokratische Prinzip, vorausgeschattet in der unvollkommensten Weise auf den unflätigsten Vertreter von ganz Israel, eben Juda, weil Gott solche immer wieder herausgehoben hat, wie Paulus auch. Wir können sagen, Paulus, der ärgste Feind und der ärgste Sünder, da war ganz Juda dann der zweitnächste. Und auf diesen beiden Säulen gründet Gott seine Heilskörperschaft. Denn die ganze Geschichte ist ja gekennzeichnet durch diese Spannung heilig und profan. Im Mittelalter, da war der Kampf zwischen Papst und Kirche. In der neueren Zeit zwischen Kirche und Staat. Und wir wissen aus dem eigenen Leben, diese Spannung, die dadurch zum Beispiel gekennzeichnet ist, auf der einen Seite die Aufforderung, sei untertan der Obrigkeit, auf der anderen Seite, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aus solcher Spannung entsteht zum Beispiel das Problem der Militärdienstverweigerung und solche Dinge. Das wird alles einmal aufgelöst sein. Juda. Und es ist wahr, wir haben zwar den Staat Israel, aber wir haben eine Judenverfolgung. Wir haben Judenprobleme. Wir haben Gespräche zwischen Juden und Christen, Christen und Juden und nicht wegen Israel. Da kommt immer wieder das Thema, wo sind die Stämme, darüber werde ich morgen sprechen, im Rahmen dieser ganzen Makkabäer-Darstellung. Aber nun scheint mir doch wichtig, den Juden hat der Herr das Abendmahl irgendwie übergeben. Und zwar in einer doppelten Weise, und er hat gehandhabt genau nach der Reihenfolge und der Ordnung, wie heute die frommen Juden den Sederabend, den ersten Sabbatabend tun, indem ich nämlich zuerst das Brot brach, und denn die Matzen kann ja nicht geschnitten werden, das sind ja die Fladen, die müssen ja rein technisch gebrochen werden. Und erst nach dem Mahl hat er den Kelch gesegnet. Und wir wissen, alles das ist ja überhaupt vorausgeschattet durch Melchisedek, Melchizedek, König der Gerechtigkeit, den Hohepriester von Anfang an, der den Abraham begrüßte, in Brot und Wein kredenzte und damit wahrhaftig die Urzelle aller Abendmahlsgestaltung schiftete. Und da denke ich an meinen lieben Arthur, der immer einmal das schon gesprochen hat, wie sehr, wenn wir die Zeiten übersehen und die Rhythmen, immer das 20. Jahrhundert ein Höhepunkt war. Damals der Abraham, der erste Höhepunkt, das erste Mal 20. Jahrhundert und nachher das zweite Mal bei den messianischen Judengestalten von damals, wie die alle fromme Hanna, der Simeon, die Eltern des Johannes, Zacharias und Elisabeth Und nun, im 20. Jahrhundert, wir das Vorrecht, Zeitgenossen zu haben, wieder einem Höhepunkt entgegensteuern zu können. Nun haben wir ein liebliches und frommes Lied, das aber um des Rhythmus wegen wir umändern müssen, das heißt nämlich auf Jesus hin, du Hohepriester, König und Prophet. Ich möchte es abend, wenn ich denke an diese drei Höhepunkte, sagen Hohepriester, Prophet und König. Denn damals war er von Anfang an der ewige Hohepriester. Und dass er der Anfangshohepriester war von Anfang an, sehen wir, und das ist wunderbar vor unseren Augen, dass dort schon eben das, was wir feiern dürfen heute Abend, Abendmahlsgestaltung vor uns steht. Und dann nachher, in der vormessianischen Zeit, Prophet, anerkannt auch heute bei vielen Juden, zumindest als Prophet, und nun wird er kommen als der große König. Und so sehen wir, es ist wirklich wahr. Und wir müssen umlernen, insofern, soweit es nicht schon geschah, dass alles, was sich nun noch tut, auch eine Entwicklung, wohl, es ist der Staat Israel, aber zunächst ist es eine jüdische Angelegenheit, eine Sache der Auswahl dieses Königs und Heiligtums, mit ihm verbunden Teile von Benjamin und Levi natürlich. Mit ihm hat der Herr zunächst zu tun. Und von dort her auch erst können wir verstehen die gewaltige Verheißung. Und in dieser Verheißung möchten wir das alles, was wir nun dürfen, festlich begehen, hineinstellen. Nämlich in der mehr denn je berechtigten Naherwartung des Herrn. Denn den jüdischen Jüngern hat er gesagt, ich werde es wieder mit euch feiern im Reich, in der Realität. Und der Gemeinde sagt dem Lehrer und Künder Paulus, ihr sollt den Tod des Herrn verkünden, bis dass er kommt. Und beides ist verheißungsmäßig hineingestellt in dieselbe liebliche Zielsetzung unseres Herrn. Amen.
Wir durften heute Nachmittag schon beachten, in welch durchgehender Ordnung der Mensch als das Bild und Gleichnis Gottes dargestellt wird, Geist, Seele und Leib. Wenn wir im Zusammenhang mit der Verkündigung des Todes Jesu Christi, bis er kommt, dies tut zu seinem Gedächtnis beachten, indem er ja von seinem Fleische sprach, von seinem Blute sprach. Und dann zusammenfassend, erklärend den bereits sich ärgernden Jüngern gegenüber, erklärend, bezeugte, meine Worte, nämlich die ich eben gesprochen habe, wer nicht mein Blut trinkt und Fleisch isst, hat kein Teil an mir. Wer nicht mein Blut trinkt, mein Fleisch isst, hat nicht Leben in sich selbst und so weiter. Etwa fünfmal wiederholt der Herr die Worte. Dann sagt er, ärgert euch dieses? Wenn ich das gesagt habe, er hat ihre Herzen sofort erkannt. Da waren sie wohl erstaunt. Erklärt ihnen nun und für uns die Lösung. Meine Worte sind Geist und Leben, selbst wenn ich von Fleisch und Blut spreche. Geist und Leben. Nun möchten wir jetzt beachten, was das bedeutet. Wir haben gehört, mein Blut. Beginnen wir Fleisch mit Fleisch. Mein Fleisch essen. Mein Blut trinken. Meine Worte sind Geist. Für die drei Stücke, für die drei Dinge, die von Gott so wohl zu einem wunderbaren Ganzen eines Menschen zusammengefügt worden sind, kommt uns nun die Schrift entgegen, um ein Verständnis gewinnen zu können. Wir beachten kurz eine doppelte Darstellung der drei verschiedenen Dinge. Heute Nachmittag haben wir das schon kurz angedeutet, dass die ganze bis in Einzelheiten beschriebene Ordnung und der Aufbau der Stiftshütte nichts Geringeres ist als eine Darstellung unserer menschlichen Leibeshütte. Jede Hütte war eine Hütte der Zusammenkunft. Zwischen wem und wem? Zwischen Gott und dem Menschen. Und diese Hütte? Wo fand die persönlichste Zusammenkunft statt zwischen Gott und den Menschen dort, in jener Hütte? Im Allerheiligsten. Das bedeutet für uns im Geist. Jede Hütte wurde so konstruiert, dass sie möglichst rasch abgebrochen werden konnte. Und diese? Jede Hütte war gesondert bei der Lagerung der Bestandteile, beim Abbruch, war eine Gruppe reine Tragelemente. Säulen, Pfosten, Pflöcke, Bretter, Riegel, alles nur Tragelemente. Gibt es an unserer Hütte auch so etwas, was reines Tragelementgerüst bildet? Ja, da bin ich kürzlich erschrocken, ob diesem Traggerüst einer menschlichen Hütte, als ich in Langensteinbach in mein Zimmer kam, um Mitternacht kam ich an, öffne die Haustüre, endlich geht sie auf und was steht da ganz hinter der geöffneten Haustüre? Ein Totengerippe. Da ist die Schule der Schwesternschülerinnen, war da drin, war Umzug, nicht? Und wir haben eben dieses Drahtgerüst einer Menschenhütte gerade noch da beim Ausgang stehen gelassen. Nicht? Mitternacht war nun gerade die richtige Geisterstunde, um hier die Begegnung zu feiern. Nicht? Ja, die haben auch nicht wenig gelacht, als sie das dann am anderen Morgen gehört haben. Ja. Nun, macht nichts, wenn wir bei diesen so wunderbaren und ernsten Dingen das mit Leichtigkeit uns in Erinnerung rufen lassen können, wenn wir es in Freude aufnehmen können. Gut, über dieses Traggerüst bei uns hat Gott das Fleisch, den Fleischesleib gehängt. Was ließ er bei jener Hütte hängen über das Traggerüst der Bretter, Säulen und so weiter? Eine ganz große Auswahl von Textilien, also Vorhängen und Teppichen und dergleichen Dinge. Und was sagt die Schrift tatsächlich? Der Vorhang, welcher bedeutet sein Fleisch? Fleisch übers Traggerüst gehängt. Über die Vorhänge, die kostbaren Kunstwebearbeiten, spricht man nicht bei uns vom Muskelgewebe, vom Damm, dem Geweben bei unserer Hütte, ja. Über das Fleisch, das heißt dort über die kostbaren, wunderbaren Kunstwebearbeiten der Teppiche und Vorhänge, musste zuerst eine Decke von Ziegenhaarfell gelegt werden. Das bedeutet beim Menschen Haut und Haar überzogen. Also dort war es so. Nun, soweit sind wir noch nicht bekleidet. Ja. Dann kennt die Schrift beim Menschen als Kleidung erstens einen Leibrock und dann zweitens ein Gewand. Dem entspricht bei der Hütte die Decke aus dem Leibrock, entspricht die Decke aus rot gefärbtem Witterfell. Witter ist das männliche Lamm. Rot gefärbt, kennen wir einen Leibrock, der rot gefärbt war eines Tages, der des Josef bedeutet? Jesus Christus. Hatte er einen Leibrock, Jesus? Ohne Naht? War er mit Blut gefärbt? Rot gefärbt.
Ja.
Und über diese rot gefärbte Witterfelldecke eine Decke von, wer weiß es noch, das oberste Sichtbare vor aller Welt. Dachsfell. Dachsfell. Weil ich gerade hier zur Hand habe, lasst mich doch uns noch einmal erinnern, wie von Gott aus gesehen der gläubige Mensch von außen aussieht, also nach seiner irdischen Herkunft her. Brehm, der Kenner der Tierleben, schreibt, das vollendetste Bild eines selbstsüchtigen, misstrauischen, überlaufenden und gleichsam mit sich selbst im Streit liegenden Gesellen ist der Dachs. Macht ihr das alles? Ist aus dem Herzen gesprochen, nicht? Hierüber sind so ziemlich alle Beobachter einverstanden. Man schilt und verurteilt ihn rücksichtslos, ohne zu bedenken, dass er nach seiner Weise so schlecht und recht lebt und sich, so gut es eben gehen will, ehrlich und redlich durchs Leben schlägt. Er ist allerdings ein griesgrämiger, Menschen- und tierscheuer Einsiedler und dabei so bequem und fauler Gesell, wie es nur irgendeinen geben kann. Und dann noch, er ist darauf bedacht und liebt es, ein beschauliches, gemächliches Leben zu führen, sucht eigene Selbstständigkeit in der ausgedehntesten Weise zu bewahren. Unser lieber Bruder Dr. Meyer in Langensteinbach sagt, meine lieben Brüder alle, genau das, sucht jeder seine eigene Selbstständigkeit in ausgedehntester Weise zu bewahren. Also nach außen Dachsfell. Nicht? Und siehe da, lehrt uns nicht schon die Natur also? Also so eine Dachsfellgesellschaft hat der Herr erwählt, so sieht es nach außen aus. Aber eines darf ich jetzt in dieser Stunde nicht verschweigen. Er lebt in einsamen Höhlen, größte Reinlichkeit im Dachsbau. Und jetzt die Hauptsache. Er ist imstande, sich in wenigen Minuten vollständig zu vergraben. Ja, wann macht er das? Wenn Gefahr da ist. Und wir können uns augenblicklich mit Christo begraben. Augenblicklich. Wann? Zur Stunde der Gefahr. Denn wer mitgestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. An dem hat der Ansprecher, der rechtmäßige Besitzer der Sünde seinen Anspruch verloren. Wer mit Christo gekreuzigt, gestorben, begraben ist, liebe Geschwister, lassen wir uns alle heute Abend im Geiste mit Christo begraben sein. Ich sage jeweils so, am Kreuze mitgekreuzigt, da kann man noch schreien vor Jammer und Schmerz. Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Augenblick, wo der Tod eintritt, wird ganz still. Von dem Augenblick an kann ich meiner Hütte nach gar nichts mehr selber tun. Gar nichts mehr. Ich bin unempfindlich gegen alle Eindrücke von innen und außen. Stimmt. Ich bin abhängig davon, ob es noch Freunde gibt, die meinen erstorbenen Leib zu Grabe tragen, vielleicht noch einbalsamieren. Hat Jesus solche gehabt? Ja. Im Grabe liegend wird der Stein, den sie vors Grab gewälzt haben, von außen noch über Pilatus, Herodes, durch die Juden, Hohenpriester versiegelt. So. Aus lauter Angst natürlich, was? Ja. Ja, der könnte doch herauskommen, als Kontrolle, versiegelt. Aber wunderbar, warum hat Gott hier die Versiegelung vollziehen lassen? Da konnte nicht nur kein Jünger etwas dran ändern und machen, sondern wer auch nicht? Keiner der Feinde, nicht einmal mehr der Feind, sondern nur noch einer, der Vater. Jesu Christi. Durch die Herrlichkeit des Vaters wurde die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, in der er gekommen ist, nachdem er vom Heiligen Geist im jungfräulichen Leib der Maria gezeugt war, bezog er Fleisch und Blut aus dem Leibe der Maria. Deshalb konnte er in gleicher Weise versucht werden, in allem gleich wie wir. Hier im Grabe, du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sähe. Also hatte er was für einen Leib? Der hätte normalerweise genauso verwesen können wie unser Leib. Ganz genau. Nun aber in dieser von aller Welt vollständig abgeriegelten, versiegelten Kammer, Höhle des Grabes, konnte nur noch einer Gott der Vater wirken. Und was hat er gemacht? Durch die Herrlichkeit des Vaters wurde nun diese Gleichgestalt der Fleisch der Sünde, das war das Material an und für sich, obwohl Christus ohne Sünde war, nicht? Das war ja gerade der gewaltige Sieg. Und die unbedingte Voraussetzung, dass er auch von seinen Feinden und vom Feinde als echter Mensch anerkannt werden konnte. Als echter Mensch. Hat der Vater dieses Material, die wurde durch die Herrlichkeit des Vaters verwandelt in eine lebendig machende Auferstehungsgestalt. Hinter der Versiegelung der Feinde wirkte Gott. Und liebe Geschwister, wenn wir uns im Geiste mit Christus gekreuzigt wissen, in seinen Wunden uns bergen, uns mit ihm identisch wissen, mit ihm sterben, können wir alles innerlich, nach der innere Mensch kann das alles und kann so den äußeren Menschen in Schach halten, im Tode halten, dass der zu schweigen hat, uns mit Christus begraben lassen, da sind wir in seinem Grab und dann ist es ganz still. Und in dieser Stellung beginnt Gott die Auferstehungskräfte Jesu Christi schon an unserem sterblichen Leibe wirken zu lassen. Das sind Glaubenstaten, nicht nur Gedanken. Lehrt nicht schon die Welt, die Gedanken sind eine Macht in dieser Welt, die alle anderen Mächte weit überragen. Deshalb spricht die Schrift von den Gedanken des Herzens des Menschen. Entscheidend in jeder Hinsicht. Nun, das Fleisch bildet als Ganzes den Leib. Der Leib wird dargestellt durch das Fleisch. Wer nicht mein Fleisch isst, was bedeutet das, wenn seine Worte Geist und Leben sind? Was bedeutet das? Paulus schreibt im Philipperbrief, dass Christus, da er in Gleichgestalt Gottes war, sich entäußerte, diese Gleichgestalt anstatt, wozu er Recht und Macht gehabt hätte, wie einen Raub festzuhalten, steht geschrieben, hat er was getan? Hat er diese Gottgestalt ausgezogen, sich ihrer entledigt? Das ist sein Fleisch. Auf der Höhe, auf der Ebene des Geistes, wo seine Worte Geist und Leben sind. Er ist das wahrhaftige Brot Gottes, das vom Himmel kam. Ist nicht, sind wir nicht ein Brot, ein Leib? Brot und Leib sind die Gestalt Jesu Christi. Wenn die Schrift von seinem Fleisch redet, wenn er von seinem Fleisch redet, das Fleisch bildet den Leib, bildet die Gestalt des Menschen. Das Fleisch des Sohnes Gottes, wo es Geist ist, ist die Gleichgestalt Gottes, die er hatte. Und jetzt nehmen wir, währenddem wir das Brot brechen, wissen wir, dass Gott der Welt dieses Lebensbrot, die Gestalt, die Gottesgestalt seines Sohnes, für die Welt gebrochen hat, damit die Welt es nehmen könne, anziehen könne, essen könne, im Bilde gesprochen. Und was ich esse, das wird ja ein Bestandteil von mir. Erneuert mich. Das ist das Fleisch. Das Fleisch hat eine materielle Darstellung, nämlich der Vorhang. In dem Augenblick, da Christus dem Leibe nach starb am Kreuz, geschah in der Hütte drinnen was? Der Vorhang, welcher seinen Fleischesleib darstellt, zerrissen. Was geschah jetzt? Jetzt war Heiligtum und Allerheiligstes ein Raum geworden. Jetzt war das der Dienst des Wortes Gottes, nämlich zu scheiden zwischen Seele, Heiligtum, und Geist, Allerheiligstes, solange der Scheidevorhang hängt, nicht? Ist Heiligtum und Allerheiligstes geschieden. Sind Seele und Geist in der Hütte des Menschen geschieden, werden geschieden durch das Wort Gottes. In dem Augenblick, wo ich nach dem inwendigen Menschen mit Christus am Kreuz sterbe, fällt bei mir der Scheidevorhang zwischen Seele und Geist. Von dem Augenblick an und in dem Maße, wie ich glaubensmäßig hier Gehorsam leiste, mit Christo gekreuzigt zu sein, mit Christo am Kreuz zu sterben, hört das Wort Gottes bei mir auf, zu scheiden zwischen Seele und Geist. Jetzt kann meine Seele unter der Kontrolle des Geistes mitarbeiten am Evangelium Gottes. So steht das geschrieben. Philipperbrief. So steht nun fest in einem Geiste. Das ist klar. Indem ihr mit einer Seele mitkämpft am Evangelium. Das ist aber nur möglich, mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben zu sein. Im Augenblick, wo ich gestorben bin, fällt der Scheidevorhang. Jetzt ist Geist und Seele bereits in göttlicher Weise wieder neu geordnet. Vorhang, Fleisch, Leib, letzten Endes Gleichgestalt Gottes. Ja, wir machen schnell auf, bitte. Die Luft, den Sauerstoff, wir kommen gleich dran, als zuverlässiges Bild für den Geist geschaffen hat. Bevor wir zumachen, auf Matthäus 20, Vers 28. Und wir die Übersetzungen auch der Elberfelder richtig stellen. Nicht, weil wir es besser wissen, sondern weil es so ist. Matthäus 20, Vers 28. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und, jetzt heißt es nicht, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, sondern seine Seele, Psyche, seine Seele zu geben als Lösegeld für viele. Das gleiche Zeugnis finden wir in Markus 10, Vers 45. Wer notieren will, wir schlagen es nicht auf. Er gibt seine Seele für das Leben der Schafe. Er hat, wir löcken uns die Stufenordnung, in der wir uns befinden. Wir haben das Fleisch beachtet, seinen Leib, seine Gottgestalt in der Bedeutung und jetzt die Seele, das Fleisch, den Leib und jetzt die Seele. Wodurch wird die Seele dargestellt? Das Fleisch durch den Vorhang oder der Leib durch das Fleisch und das Fleisch durch den Vorhang. Und die Seele wird in der Schrift dargestellt durch das Blut. Durch das Blut. Vom Opfertier wird gesagt, sein Blut, das ist seine Seele. Aber bitte jetzt nicht ungeistlich auslegen und sagen, also Blut ist das gleiche wie Seele. Das Blut ist die Seele. Das ist falsch. Sondern das Blut stellt genau das dar im Sichtbaren, auch von einem ungläubigen Menschen, einem Mediziner, kontrollierbaren, erforschbaren, geschaffenen Ding. Das ist das Blut. Nach Material und Funktion allem. Die Seele aber kann nicht erforscht werden, wie das Blut. Aber was Gott dein Blut als Materialzusammensetzung, dein Blutkreislauf, bei allem, was, ja, wir wollen überall zumachen, auch da, wenn ja, das, was Gott beim Blut und Blutkreislauf, besonders jetzt in der Beziehung, die Gott dem Blute übergeben hat, nämlich zwischen dem Herzen und dem Fleisch. Der Geist ist ausgegossen ins Herz. Die Wohnstatt des Geistes ist das Herz, nach der Schrift. So. Das Fleisch hängt an den Äußersten an Tragegerüst. Das Blut ist das Bindeglied zwischen den äußersten Funktionen oder Teilen. Das Blut ist die Verbindung zwischen den äußersten Teilen des Fleisches, Leibes. Also davon habe ich auch Blut. Nicht? Das Blut versorgt mein Fleisch, meinen Leib mit allen nötigen Kräften und Substanzen. Da bildet es Nägel, Haut, Fleisch, alles Zähne, was irgend unterhalten werden muss, geschieht durch das Blut. Woher hat das Blut seine Treibkraft? Vom Herzen. Das Herz selbst hat das Geheimnis in sich des Herzschlages, nämlich dieser wunderbaren treuen Impulse des Pulsschlages über das Blut an den Leib. Das Blut verbindet also das Herz mit dem Fleisch, das heißt den Geist mit dem Fleisch. Das Bindeglied. Die Seele ist das Bindeglied zwischen dem Fleischesleib und meinem Geist. Das Allerheiligste ist das Bindeglied zwischen das Heiligtum der Seele, das Bindeglied zwischen Vorhof und Allerheiligsten. Und also das Blut, das ist seine Seele. Das heißt, das bedeutet, stellt seine Seele dar. Das galt beim Opfertier. Jetzt aber, alle Opfer, die das Gesetz gefordert hat, wurde durch Gott, durch Jesus Christus, in einer Person, in der Gestalt eines Opferlammes, zusammengefasst, vollbracht, dieses Opfer. Sein Blut, von dem wir lesen, dass man trinken soll, was meint das Wort Gottes mit seinem Blut? Wir haben es gehört, seine Seele. Er gab seine Seele als Lösegeld für die vielen. Paulus schreibt dann für alle. Für alle. Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Ich sage nur ein Wort noch zu dem Begriff Lösegeld. Wer fordert ein Lösegeld? Wer bezahlt ein Lösegeld? Fordert der rechtmäßige Besitzer, also zum Beispiel, eines meiner Enkel werde geraubt. Eines Tages bekomme ich eine Mitteilung, bei Bezahlung von 100.000 Franken wird das Kind zur Verfügung gestellt. Habe ich jetzt das Lösegeld gefordert oder wer? Wer? Derjenige, der etwas wie einen Raub festhält, wie lange? Bis er das er in seinen Händen hat, nachdem seine Seele begehrt. Ja. Liegt nicht der ganze Kosmos in der Umklammerung des Satans? Ja, das ist böse. Gott hat ihm alle Reiche dieses Kosmos übergeben. Für so und so viele Äonen. Und ihre Herrlichkeit. Das sagt er vor dem Herrn Jesus, als er ihn versucht. Und ich vergebe sie an wen ich will. Du brauchst nur niederzufallen vor mich und mich anzubeten. Im nächsten Augenblick ist alles dein. So. Wer bezahlt das Lösegeld? Derjenige, dem sowieso alles gehört. Wer bezahlt? Unser Gott. Gott hat durch das Blut seines Einzigen uns erkauft. Also wer hat bezahlt? Liebe Geschwister, ich gehörte auch mal zu denen, vor denen ich jetzt erschrecke, die sagen, Gott habe dieses Lösegeld gefordert. Hat Gott den Sohn geraubt und gibt ihn nur frei, wenn ein Lösegeld bezahlt wird, oder gibt uns frei, wenn man Gott ein Lösegeld aushändigt? Also bitte schön. Also, nicht wahr? Nein, es ist ganz klar, er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. Wer hat die Gewalt des Todes? Wie steht geschrieben? Der Satan, der die Gewalt des Todes hat. Wer Seele sündigt, die muss sterben. Die ist dem Satan verkauft. Die muss sterben. Wir alle haben gesündigt, unsere aller Seelen sind dem Satan verfallen. Liegen in der Umklammerung Satan. Und er gibt diese Rechtslage nur preis, wenn er von Gott den Preis ausgehändigt bekommt, in seine Gewalt bekommt, in seine Hände, nach der er begehrt. Nach was begehrte denn Saul, der König in Israel? Nach der Seele Davids, die in seine Gewalt zu bekommen. Und Saul heißt im Hebräischen genau Sheol, Tod. Der die Gewalt des Todes hat, begehrte die Seele des heiligen Gottes, des Christus, in seine Gewalt zu bekommen. Ablösegeld, so, dass im Augenblick, wenn er die Seele Christi in seiner Gewalt hat, gibt er alle anderen frei. Das ist eine Abmachung zwischen Gott und dem Gott und Fürsten dieser Welt, dem Satan. Ich für mich bin überzeugt, liebe Geschwister, wir befinden uns jetzt im Allerheiligsten. Wir befinden uns jetzt dort, wo uns die Schrift zugesagt hat, dass der Geist, der uns geschenkt ist, selbst die Tiefen der Gottheit erforscht. Alle Tiefen der Gottheit. Als er dieses Lösegeld von Gott gefordert hat, die Seele des Sohnes Gottes, ich sage jetzt, wie ich es sehe, war er überzeugt, diesen Preis zahlt Gott nicht mir aus. Also was war die Konsequenz? Bleibe ich so lange im Regiment der Reiche dieser Welt, wie Gott es mir zuvor übergeben hat. Und was geschah? Gott war bereit, diesen Preis zu zahlen. Warum? Weil der Sohn selbst bereit stand, in dem sich jetzt kann unsere Seele mit seiner Seele verbinden. Eine ausgestattete Seele kann ich trinken, kann ich aufnehmen in mich. Und er empfiehlt uns, was zu machen mit unserer Seele? Sie zu verlieren, damit wir sie gewinnen. Wir dürfen unsere Seele, die dem Tode verfallen ist, an ihm verlieren. Nachdem er seine Seele an mich verloren hat. Und dann geschieht im Geiste und im Leben Gottes das Wunderbare, was wir lesen dürfen, was geschah zwischen David und Jonathan, den Geliebten. Da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Jonathan war ein Sohn Sauls, ein Sohn des Todes, wie wir. Und David ist der Geliebte Gottes. Christus. Wer mein Blut trinkt, der hat das Leben in sich selbst. Das heißt, wer meine ausgeschüttete Seele aufnimmt, der hat eine gottgefüllte neue Seele in sich. Und wenn wir das im Glauben getan haben, ich bin überzeugt, wir haben es genommen, wir haben das Blut des Christus beansprucht, getrunken, wir wussten nicht, was geschah. Wir haben seine Seele aufgenommen. Insofern wir das getan haben, sind wir heute Abend ein Herz, ein Geist und eine Seele Gottes. Die Seele Jesu ist in uns allen lebendig, wirksam. Denn was steht von der Seele, seiner Seele, die er ausgeschüttet hat in den Tod, als Lösegeld in die Hand dessen gegeben hat, der die Gewalt des Todes hat? Wir wissen es. Gott brauchte sich gar keine große Mühe zu geben. Im Augenblick, wo er dieses begehrte Lösegeld in seiner Hand hatte, begann das so zu brennen. Das war für den Unheiligsten unmöglich, die heilige, reine, gottgefüllte Seele auch nur einen Augenblick festzuhalten. Du wirst meine Seele, mein Fleisch wird die Verwesung nicht sehen und meine Seele wirst du dem Scheol, dem Saul, nicht überlassen. Ausgegossen wird sie. In die Hände als Lösegeld wird sie ihm ausgehändigt, übergeben. Nicht? Wenn er sie dann nicht halten kann, wenn er das Lösegeld nicht tragen kann, nicht halten kann, sondern wie Judas die Silberringe über die Köpfe der Herrscher zurückwirft, nicht? Wo es hingehört und wo es herkam, ins Heiligtum, ne? Da ist das seine Sache. Ich schließe diesen Zusammenhang mit der Seele mit dem Hinweis, dass so wie der Vorhang im Tempel, das Fleisch, das Fleischesleib darstellt, so stellen die Silberlinge das Lösegeld des Heiligtums dar. Die Silberlinge. Was beim Mensch, was beim Heiligtum das flüssige Zahlungsmittel des Loskaufes ist, nämlich das Silber, das flüssige Zahlungsmittel bei unserer Hütte ist das Blut. Blut wird gefordert. Das Blut. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, keine Erlösung. Nun, was geschah mit den Silberlingen? Judas, in dem der Satan gefahren war, begehrte nach Silber. Er war silberliebend, das war seine Schwachheit. Er dachte, wenn die mir die Silberlinge gegeben haben, wenn ich die dann habe, dann können die ja zusehen, wie sie meinen Herrn bekommen. Denn bis jetzt wollten sie ihn schon oft greifen. Was geschah? Er ging mitten durch sie hindurch. Er entwich und sie konnten ihn nicht greifen. Sie wollten ihn greifen, wie vielmal? Oft und konnten es nicht. Er rechnete damit. Das steht in dem Psalmen geschrieben. Was geschah aber? In dem einen Fall nicht, weil die Stunde gekommen war. Was geschah weiter? Jetzt hatte Judas den Preis nicht in seiner Gewalt, den er begehrt hatte. Im Augenblick, wo er die Silberlinge in seiner Hand hatte, lesen wir was. Da sieht er was? Bitte? Nein? Satan war vorher in ihn gefahren. Und dann erst hat er die Silberlinge gefordert. Wissen wir. Der Preisforderer ist letzten Endes der Satan, nicht? Das ist hier der weitere Beleg. Als er die Silberlinge hatte, da sieht er, was da geschieht, nicht? Dass er nicht mitten durch sie hinweggeht, sondern dass er gefangen wird, dass er gekreuzigt wird, dass er stirbt. Und was geschieht jetzt bei ihm, beim Judas? Erstens, da gereute es ihn. Und er ging zurück zu den hohen Priestern und sprach, Achtung, ich habe unschuldiges Blut überliefert. Was? Silber, Blut, Seele, nicht? Ich habe unschuldiges Blut überliefert und nehm das zurück, nicht? Und sie sagen, das geht uns nichts an, sieh du zu. Und jetzt wirft er die Silberlinge über sie weg in den Tempel, wie in Propheten Zacharia zuvor geschrieben steht. Nimm die Silberlinge und wirf sie in den Tempel Gottes, den Tempel des Töpfers, das Haus des Töpfers. Jetzt sind sie in Verlegenheit, die hohen Priester. Sie sagen, ja, diese Silberlinge dürfen wir nicht im Heiligtum lassen. Sie halten einen Rat, ja, Begründung, warum nicht? Jetzt kommt, sind die Propheten wieder drin. Weil das der Preis des Blutes ist, sagen sie. Der Preis des Blutes. Merken wir, bei Judas waren es Silberlinge, nicht? Und beim Satan war es Blut, nicht? Und vor Gott ist Blut gleich Seele. Preis der Seele, das Lösegeld. Was machen sie jetzt? Festgestellt, das ist der Preis des Blutes. Jetzt gehen sie hin und kaufen den Acker des Töpfers. Was sagt die Schrift? Was bedeutet der Acker? Jesus sagt im Gleichnis von verschiedenen Ackerfeldern, der Acker ist der Kosmos. Der Acker ist der Kosmos, die Welt. Und der Töpfer ist wer? Nach der Schrift, das ist Gott, der Schöpfer, der Töpfer. Also was geschieht mit dem Preis des Blutes? Durch die, die nicht wissen, was sie tun. Nicht? Der Jesus hat gebetet, vergib ihnen, sie wissen ja nicht, was sie tun. Was geschieht?
mit dem vergossenen Blut des Christus, mit der ausgeschütteten Seele des Heiligen Gottes, wird der Kosmos zurückgekauft in den Besitzer dessen, der ohnehin schon längst der Besitzer war, der echte Eigentümer ist. Der bezahlt noch den teuersten Preis, den er zu bezahlen vermag, für das, was er geschaffen hat und was ihm gehört von Anfang an. Merken wir etwas von dem, was die Schrift Weisheit Gottes meinen könnte. Er lässt seine Feinde das tun, was geschehen muss, damit sie erlöst werden können. Hätten sie diese Fürstentümer und die hohen Priester auf der Erde, stellen niemand geringer dar als die Fürstentümer und Gewalten, wieder die unser Kampf ist. So wie der Kampf Jesu und seiner Jünger wieder jene Fürstentümer und Gewalten, der hohen Priester und Schriftgelehrten und Gesetzeslehrer und dergleichen machen. Sein Blut, liebe Geschwister, das ist seine Seele. Anbetungswürdig. Der Geist wird dargestellt durch die Luft, den Wind. Die Luft aber, das haben wir ja jetzt geübt, atmen wir ein. Das Gebiet der Luft und der Atmung des Menschen ist das lebendige Schaustück oder Modellbeispiel für die Dinge des Geistes, die wir noch weniger erforschen können von Haus aus als die Dinge der Seele. So, wenn ich es einatme, nicht? Wir lesen ja von einer Erneuerung des Heiligen Geistes. Denn als Jesus den Griff spürte vom blutflüssigen Weib, was lesen wir da? Da ging eine Kraft von ihm aus. Und die musste er wieder erneuern lassen, nicht? Vom Vater. Durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Also, wir atmen ein. Was geschieht jetzt? Die Lungen nehmen das auf und leiten das wo? Wie weiter? Wohin? Ins Blut. Also jetzt kommt der Geist, wirkt jetzt auf die Seele. Nicht? Jetzt kann und das Blut bekommt durch die Impulse des Herzens, den Geist, überhaupt erst die Schlagkraft, die Durchschlagskraft, ihren, der Seele Dienst oder den Dienst des Blutes zu vollbringen im Leib. Und wenn das Herz nur noch schwach schlägt, nicht, wenn die Impulse, das heißt, wenn die Impulse des Geistes nur noch gering sind, nicht, dann beginnt das Blut zu stocken. Dann herrscht nicht mehr der Geist, sondern dann herrscht das Blut, das heißt, muss das Blut noch die letzten Kräfte hergeben und wirken. Dann ist alles, was noch geschieht, jetzt geistlich gesprochen, seelisch, nicht mehr von der Kraft des Geistes gewirkt. Dann leidet natürlich der ganze Leib, das Fleisch, zurecht. Sehen wir die Beziehung zwischen Fleisch und Blut. Und Blut und Herz oder Geist. Die sind im Menschenbestand von Gott so eingebaut, dass an den erforschbaren Ordnungen, die sonst nie erforschbaren und erklärbaren, verborgenen Dinge zwischen dem Geist des Menschen durch die Atmung dargestellt, zwischen der Seele des Menschen durch das Blut und den Blutkreislauf dargestellt und dem Leib des Menschen bestehen. Geist, Seele, Leib. Wir schließen unsere Wortbetrachtung, die uns allen dazu gedient haben möchte, dass der Herr Jesus in unserer Mitte stehend sagen darf: Ihr alle seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Wenn wir uns jetzt an den Tisch des Herrn setzen,